Mein Name ist Lydia Peters und ich darf heute hier zum ersten Mal in der Gemeinde predigen. Gestern hat der Borussia Mönchengladbach ein Spiel gegen den VfB. Und ich kann euch drei Dinge verraten. Erstens, der VfB hat gewonnen. Yes. Entschuldigung, Uwe. Zweitens, mein Mann Uwe war im Stadion. Und drittens, er ist kein VfB-Fan, sondern von Borussia Mönchengladbach. Ihr dürft ihn nachher trösten. Beim Fußball ist es so, es gibt einen Weltverband, die FIFA. Und die setzt weltweit die Spielregeln fest. Sie sorgt für eine konsequente Anwendung von den Regeln und sie sorgt dafür, dass das Spiel weiterentwickelt wird. Also sie definiert zum Beispiel das Spielfeld, die Beschaffenheit von dem Ball. Sie sagt, wie viele Mitspieler auf dem Platz sind und was haben wir noch? Die Regeln, die während dem Spiel gelten. Und die entscheidet ein Schiedsrichter. Der ist da und guckt, dass diese Regeln eingehalten werden. Jetzt können natürlich nicht alle Regeln im Einzelfall durchgesprochen werden, sondern es gibt dann im Spiel Situationen, wo der Schiedsrichter entscheiden muss. Und das muss er tun im Geist des Fußballs. Er muss sich fragen, was wohl der Fußball erwarten und verlangen würde. Jetzt ist es so, ich habe mir diese Begriffe nicht ausgedacht. Die stehen wörtlich so in der FIFA-Regel drin. Der Geist des Fußballs und was der Fußball verlangen oder erwarten möchte. Viele Situationen im Spiel sind subjektiv und der Schiedsrichter, und der ist ja auch nur ein Mensch, von daher kann es auch mal sein, dass die eine oder andere Entscheidung, ja, dass er sich dann selber überlegen muss, was ist denn jetzt hier dran? Und das kann auch zu Meinungsverschiedenheiten führen und zu Diskussionen. Aber die Regeln besagen, dass der Schiedsrichter entscheidet und das muss respektiert werden, weil es der Geist des Fußballs so möchte. Wir stellen also fest, ein Spiel hat einen festen Rahmen und Regeln und es gibt einen Richter, der das Spiel leitet, beurteilt und für die Einhaltung der Regeln sorgt. Jetzt habe ich natürlich nicht vor, über Fußball zu predigen. Würde den einen oder anderen vielleicht auch interessieren, aber mache ich nicht. Aber ich möchte gerne, ich sag mal, über das Spiel des Lebens sprechen. Wir haben auch einen Spieleerfinder, Gott. Und der hat sich nicht nur das Spielfeld ausgedacht, sondern hat uns auch als Mitspieler nicht nur erdacht, sondern tatsächlich auch erschaffen. Und er hat den Rahmen und die Regeln festgelegt in der Bibel. Und diese Regeln geben uns eine Orientierung in der Beziehung zu ihm, in der Beziehung zu uns selbst und in der Beziehung zu unseren Mitmenschen. Beim Fußball gibt es keine widersprüchlichen Regeln. Der Ball ist entweder im Spiel oder er ist am Aus. Das ist ganz klar geregelt. Und auch beim Spiel des Lebens gibt es Regeln, die sich zwar irgendwie scheinen zu widersprechen, aber sie sind eigentlich ganz deutlich. Man muss nur manchmal genauer hinschauen. Es ist ja so, dass wir Menschen sehr komplex sind und sehr individuell und einzigartig. Und deswegen gibt es Richter, die im Einzelfall entscheiden, was jetzt in dem Moment gültig ist. Der im Geist des Lebens den Grundgedanken, den Gott sich für uns ausgedacht hat und sich für uns wünscht, durchsetzt. Gott wünscht sich, in einer engen Beziehung mit uns zu sein. Er wünscht sich, dass wir leben und Frucht bringen und dass wir uns vermehren und dass wir auch in Beziehung zu unseren Mitmenschen sind und uns gegenseitig gut tun. Weil das aber nach dem Sündenfall nicht mehr so funktioniert, wie Gott sich das vorgestellt hat, gibt es Schiedsrichter oder Richter. Die sorgen für die Einhaltung der Regel und im Fall von groben Vergehen beurteilen sie, wie mit der Person und dieser Situation umgegangen werden soll. Sie geben eine Richtung vor, die im Geist des Lebens ist. Und mit einem von diesen Richtern haben wir es mit im Buch der Sprüche zu tun. König Salomo. Über ihn heißt es, Salomo liebte den Herrn und betete ihn an. Der Herr sagte zu ihm in einem Traum, bitte, was ich dir geben soll. Salomo bat um ein verständiges Herz, um das Volk weise richten zu können. Und Gott war diese Wahl so wohlgefällig, dass er ihm Weisheit gab, wie kein König sie vorher noch seitdem gehabt hat. Und dieser Salomo, der klitzegleiche Mann, der sein Volk weise richten möchte, schreibt hier im Buch der Sprüche die zwei Verse, um die es heute geht. Sprüche 17, Vers 9. Wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe. Wer aber eine Sache immer wieder aufrührt und weitererzählt, entzweit Vertraute. Und Sprüche 19, Vers 11. Die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig und sein Ruhm ist es, Vergehen zu übersehen. Als ich diese Verse gelesen habe, bin ich zusammengezuckt und dachte, oh Moment mal, wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe und das ausgerechnet aus dem Mund von einem Richter? Was ist denn hier los? Ein Richter, der deckt doch Vergehen auf, untersucht und hinterfragt und urteilt über Vergehen. Warum also sagt er, wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe? Das Thema heute ist Vergebung als Schlüssel für Beziehungen, für gute Beziehungen. Und wie es manchmal so ist, wenn man einen Text schon öfters gelesen hat oder schon eine feste Meinung zu einem Thema hat, dann liest man diesen Bibeltext auch mit der Brille der eigenen Erfahrung oder versucht, den Text passend zum Thema zu machen. Jedenfalls hatte ich diese wunderschöne Brille vor wunderschön erhellender und vor Heilung funkelnder Brille der Vergebung auf. Und als ich damit begonnen habe, mich mit dem Text zu beschäftigen, habe ich etwas ganz anderes rausgelesen, nämlich, wer vergibt, deckt Vergehen zu und strebt nach Liebe. Und sein Ruhm ist es zu vergeben und Vergehung zuzudecken. Aber das steht da gar nicht. Es geht in dieser Bibelstelle gar nicht direkt um Vergebung, sondern um ein Zudecken von Schuld. Uff, jetzt habe ich ein noch viel größeres Problem. Alles in mir hat rebelliert. Ich habe gedacht, ey, das geht gegen alles, was ich jemals im psychologischen, im seelsorgerlichen oder pädagogischen, zwischenmenschlichen Bereich jemals gehört, gelernt und erfahren habe. Was ist denn jetzt die Spielregeln? Decke Vergehen zu, aber entferne auch das Böse aus der Mitte? Ich bin verwirrt. Und ich war bei der Vorbereitung wirklich irgendwann an dem Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt muss ich Christian anrufen und sagen, tut mir leid, das Thema und diese Verse übersteigen alles, was ich verstehe. Du musst dir da jemand anderen suchen. Ich bin aber kein Mensch, der schnell aufgibt. Deswegen habe ich gesagt, okay Gott, ich halte die Spannung aus, aber du musst mir erklären, was das soll hier in dem Text. Und ich will deine Spielregeln verstehen. Also bin ich den Text Wort für Wort durchgegangen. Ich habe ihn seziert, auseinandergenommen und ihn von ganz vielen verschiedenen Seiten im Geist des Lebens und im Zusammenhang der ganzen Bibel angeschaut. Ich wollte verstehen, was der Geist des Lebens mit diesen Spielregeln macht und dass es eben kein Widerspruch ist. Es kann sein, dass es einem so vorkommt, aber dann müssen wir genau hinschauen. Also gehen wir den Text mal gemeinsam durch. Wer Vergehen zudeckt? Wer ist denn mit dem Wer gemeint? Man kann mit Wer eine Frage stellen. Wer hat das Tor geschossen? Ganz klare Antwort. Gestern war es. Völlig egal, alles klar. Ich habe verstanden. Im Text wird aber keine Frage gestellt. Es wird nicht gefragt, wer deckt Vergehen zu, sondern es wird eine Aussage getroffen. Wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe. Mit dem Wer ist also jemand gemeint, der nach den Regeln der Liebe spricht, spielen will. Wer ist auch keine Aufforderung. Das ist für diesen Vers ganz interessant. Das habe ich nämlich am Anfang ziemlich schnell in diesen Vers hineingelesen, weil es auch so schön in das christliche Verständnis passt. Es heißt aber nicht, decke Vergehen zu, sondern es beschreibt, was passiert, wenn wir Vergehen zudecken. Kommen wir zum Vergehen. Wer Vergehen zudeckt. Und da steht in den verschiedenen Übersetzungen so unterschiedliche Worte. Von Fehler, Übertretung, Sünde, Verfehlung, Unrecht. Boah, das sind so viele Begriffe, dass ich gedacht habe, jetzt möchte ich es genau wissen. Um was geht's hier eigentlich? Und im hebräischen Text steht da das Wort Pescha. Und das bedeutet Vertrauensbruch, Rebellion und Übertretung. Aber das ist nur die milde Übersetzung von dem Wort. Das Wort kann auch bedeuten Verbrechen, Straftat und Kriminalität. Es geht sogar um richtig harten Tobak, um Straftaten. Da steckt schon im Wort drin, das ist eine Tat, die eine Strafe nach sich zieht. Und da kommen wir wieder zum Autor dieses Spruchs, Salomo, der Richter. Und dieser Mann trifft eine Aussage über Vergehen. Dazu müssen wir wissen, dass in der damaligen Kultur der Einzelne nicht so wichtig war wie die Gemeinschaft. Es ging immer darum, dass die Gemeinschaft gut funktioniert. Das stand im Vordergrund. Ähnlich wie beim Fußball, wo es am Ende nicht heißt, wer ein Tor geschossen hat, sondern welche Mannschaft eben gewonnen hat. Das ist ein Mannschaftssport und früher wurde also im übertragenen Sinn das Spiel des Lebens als Gruppenspiel gespielt. Jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken. Gab es drei Instanzen. Zuerst haben die beiden Parteien ganz normal versucht, das zu klären, was auch immer vorgefallen ist. Im Fußball kommt es zu einer Situation, wo eine missglückte Aktion den einen von den Gegenspielern verletzt. Der fällt hin, es war missglückt, es war keine Absicht, aber das Knie tut trotzdem weh. Und dann schießt ein Spieler von dieser Mannschaft den Ball einfach ins Aus, damit es eine Spielunterbrechung gibt. Und damit derjenige behandelt werden kann. Das ist Fair Play. Wenn die zwei Parteien etwas nicht unter sich klären konnten oder es um eine größere Angelegenheit geht, dann greift der Schiedsrichter ein, der Unparteiische. Und er setzt die Regeln des Spiels durch, im Geist des Fußballs. Diese Unparteiischen waren früher die weiseren und älteren Männer, die sich ganz öffentlich den Fall schildern ließen und dann haben sie eine Entscheidung getroffen, was geschehen muss, damit das Wohl in dieser Gesellschaft, in der Gemeinschaft wiederhergestellt ist. Und wenn es um eine noch größere Angelegenheit ging oder die Schiedsrichter zu keinem Ergebnis kamen, um eben diese Gemeinschaft wiederherzustellen, gab es Richter, quasi der Videoassistent. Der hat den besseren Überblick über das ganze Geschehen und er steht dem Schiedsrichter zur Seite, um seine Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu erfüllen. Ob ein Tor durch ein Abseits entstanden ist oder nicht, kann schließlich das ganze Spiel entscheiden. Jedenfalls waren die Praktiken damals mehr als nur Bestrafung gedacht. Es ging immer darum, die Ordnung aufrechtzuerhalten für die gesamte Gemeinschaft und auch um eine religiöse Einheit und Reinheit. Etwas wieder in Ordnung bringen, dass man sich von dem Vergehen wieder abwenden und dem eigentlichen Leben in der Gemeinschaft nachgehen kann. Bei großen Straftaten gab es besonders zwei sehr, sehr harte Strafen. Zum einen konnte der Ausschluss aus der Gemeinschaft verhangen werden. Das war eine öffentliche Beschämung. Das war in der Kultur damals, wo die Gemeinschaft wichtiger war als der Einzelne, eine sehr, sehr harte Strafe. Du darfst nicht mehr Teil dieser Gemeinschaft sein. Du darfst nicht mehr in unserer Mitte leben. Du wirst zwar nicht getötet, aber für uns bist du gestorben. Die Todesstrafe bekommt in dem Zusammenhang auch nochmal einen anderen Stellenwert. Sie geht nur noch einen Schritt weiter als den Ausschluss aus der Gemeinschaft. Du darfst nicht nur nicht mehr in der Gemeinschaft mit uns leben, du darfst überhaupt nicht mehr am Leben teilhaben. Also, wer Vergehen zudeckt, wer darüber hinwegsieht. In 2. Mose steht, du sollst kein falsches Gerücht verbreiten, du sollst nicht einem Schuldigen Beistand leisten, indem du wörtlich als Zeuge Vergehen deckst. Und in ein paar Bücher weiter steht, du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Also was ist jetzt mit diesem Vergehen zudecken gemeint? Wie soll dadurch die Ordnung in der Gemeinschaft wiederhergestellt werden? Zudecken heißt, ich belasse etwas da, wo es ist. Ich nehme es eben nicht weg, sondern setze einen Deckel drauf. Ich decke es ab oder gebe ihm Deckung. Und das ist ein Unterschied, ob ich ein Vergehen verarbeite oder ob ich es einfach nur zudecke. Dann ist es noch da, aber ich kann es eben nicht ganz so leicht sehen. Also kann das gemeint sein, dass wir Schuld, sogar Verbrechen und Straftaten deckeln und sie unter Verschluss halten sollen? Dass wir als Christen wegschauen und es keine Konsequenzen für Vergehen und Straftaten geben soll? Ganz sicher nicht. Es ist wichtig, genau zu wissen, worauf ich einen Deckel mache. Wenn ich einen Hefeteig mache, lasse ich ihn gehen. Ich mache einen Deckel drauf oder ein Tuch und lasse die Hefe arbeiten, damit er groß wird. Wenn ich aber Milch koche und ich mache einen Deckel drauf, dann sehe ich nicht, dass die Milch hochkocht und dann schäumt sie vielleicht über und brennt sich in das Kochfeld ein. Wenn ich also gekränkt bin durch ein Wort oder eine Tat von einem anderen, und ich mache einfach so den Deckel drauf, dann kochen die Gefühle in mir hoch. Sie können richtig überkochen und sie brennen sich ganz tief in mein Herz hinein. Das Böse aus der Mitte zu entfernen, setzt voraus, dass das Böse gesehen, beurteilt und auch als Böse identifiziert wurde. Und da kommen wir zum Thema Vergebung. Vergebung als Schlüssel für gute Beziehungen. Vergebung hat gleich mehrere Bedeutungen. Vergeben heißt, eine Schuld oder einen Fehler nicht mehr nachtragen, auf Rache oder Vergeltung verzichten, jemanden seine Schuld erlassen. Interessanterweise wird dieses Wort erlassen genauso verwendet, wenn ein Gesetz erlassen wird. Wenn ein Gesetz offiziell ausgesprochen wird, ist es gültig. Und Gott hat genau das für uns getan. Und zwar hat er ein neues Gesetz erlassen. Im Alten Testament gab es ein altes Gesetz und im Neuen Testament sprechen wir von dem neuen Gesetz, einem neuen Bund, den er mit uns geschlossen hat, indem er mit dem einmaligen Opfer und dem Blut von Jesus alle Schuld erlassen hat und auf alle weitere Wiedergutmachung verzichtet. Damit wir Vergebung bekommen und damit wir aber auch vergeben können. Wow, was für ein Geschenk. Ob ich auf der Anklagebank sitze und Gott mir vergibt oder ob ich einem anderen anklage, darauf kommt es nicht an. Der Bund ist gültig. Wie beim Fußball, es kann nicht der VfB nach seinen Regeln spielen und Gladbach nach deren Regeln. Nee, entweder man spielt nach der einen oder nach der anderen Regeln. Wenn ich vergebe und möchte, dass Gott mir vergibt, spiele ich nach seinen Regeln und diese sollte ich dann auch im Umgang mit meinem Mitmenschen einhalten. Also vergeben als ein Erlassen. Die Vergabe, einen Auftrag an jemanden vergeben, ihm die Angelegenheit zu übertragen. Die Auszeichnung Fußballer des Jahres wird vergeben an. Vergeben heißt also zuteilen, übertragen oder auch zuweisen. Es kann aber auch heißen, gebunden zu sein. Ich bin vergeben. Ich bin mit Uwe verheiratet und ich kann jetzt nicht einfach noch zu einem anderen sagen, ja, mit dir wäre es auch ganz nett. Ich bin vergeben. Ich stehe für einen anderen nicht mehr zur Verfügung. Es ist also vergeben als Klärung der Zugehörigkeit. Und Vergebung ist etwas nicht auszunutzen. Man kann die Chance vergeben, ein Tor zu schießen. Vergeben also als Verzicht etwas zu tun oder als eine verpasste Chance etwas zu tun. Wenn wir über Vergebung sprechen, dann denken wir meist nur an das Verzeihen. Aber Vergebung beinhaltet auch im Bereich Schuld alle von den anderen Bedeutungen. Ich vergebe die Angelegenheit an den, der alle Schuld auf sich genommen hat. Und nirgends ist die Schuld besser aufgehoben als genau am Kreuz. Ich vergebe also die Aufgabe, sich um die Schuld zu kümmern, an Jesus. Und wenn ich etwas vergebe, bedeutet es auch, dass es gebunden ist. Und zwar nicht mehr an mich, sondern an den ich es gebunden habe. Sie ist für mich nicht mehr verfügbar. Und wenn ich vergebe, nutze ich es nicht aus. Ich habe die Möglichkeit, auf Rache zu sinnen, es nachzutragen und dem anderen böse mitzuspielen, vergeben, aufgegeben. Im Fußball bedeuten 5 gelbe Karten ein Spiel Sperre. Die 2. gelbe Karte innerhalb einer Partie ist der Platzverweis mit Gelb-Rot. Diese Spielregeln treffen aber auf den Geist des Lebens nicht zu, auch wenn wir es nur zu gerne so handhaben möchten. Der eine, der hat mich letztes Mal nicht begrüßt und mich auch ziemlich böse angeguckt. Beat, gelbe Karte. Und dieses Mal hat er schon wieder seine Aufmerksamkeit jemand anderem geschenkt. Ups, 2. gelbe Karte. Lass uns nicht Karten zählen, nicht nachtragend sein. Damit machen wir uns auch nur unser Leben schwer. Denn wir tragen die schwere Last jemandem hinterher. Wir halten an der Schuld des anderen fest und damit auch am anderen fest. Und dann geht's noch weiter. Wenn wir die Schuld nachtragen, dann folgen wir auch noch dem hinterher, der uns die Schuld oder an uns schuldig geworden ist. Wir sind dreifach gebunden. Die Bindung an die Schuld, die Bindung an denjenigen, der die Schuld begangen hat und die Bindung an die Richtung, in der derjenige geht. Also Leute, es macht doch überhaupt gar keinen Sinn, nachtragend zu sein. Und außerdem ist das Diebstahl. Wir beklauen Gott. Wenn wir eine Schuld an ihn vergeben haben und ihm abgegeben haben, dann fällt sie in seine Zuständigkeit. Es steht ihm und alleine ihm zu und damit nicht mehr mir oder uns zur Verfügung. Es ist ein freiwilliger und gewollter Verzicht darauf, den anderen zu Kreuze kriechen zu lassen. Ein Loslassendes, das wird dem aber noch teuer zu stehen kommen. Die Zuständigkeit ist nicht mehr bei mir. Also gib dem Vergehen der Schuld nicht den Raum, den Mittelpunkt in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, in deinen Entscheidungen und deinen Beziehungen zu sein. Wenn wir uns nachts zudecken, dann ist die Bettdecke das, was uns umhüllt und das, in dem, wo wir nächtlich zur Ruhe kommen. Vergehen zudecken heißt, das, was vergeben ist, was bereits zur Vergebung gehüllt ist, in Ruhe zu lassen und es damit auch in mir zur Ruhe kommen zu lassen. Wer Vergehen zudeckt, strebt nach etwas. Wir alle kennen noch die Streber aus der Schule. Allseits beliebt, natürlich nicht ganz so, weder bei den Mitschülern noch bei den Lehrern. Aber eins muss man denen lassen. Die haben sich was in den Kopf gesetzt. Sie wollen der Beste sein. Und daran setzen die richtig Wumms dahinter. Die machen alles, um das Ziel zu erreichen. Und die geben sich mit weniger auch nicht zufrieden. Sie wollen genau das erreichen. Und es kostet sie Mühe und Fleiß und den festen Willen, es zu erreichen. Das ist nicht einfach so da. Also, wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe. Ahava, So heißt das hebräische Wort. Und das ist sowohl die Liebe als auch das Handeln. Im Hebräischen ist die Liebe nicht bloß ein Gefühl, sondern ein aktives Prinzip. Liebe ist Liebe in Aktion. Liebe drückt sich oft durch die Taten aus und nicht nur durch Worte. Beispielsweise zeigt jemand, der liebt, sein Ahav, indem er anderen hilft, sie unterstützt oder Opfer bringt. Magdalena hat mich diese Woche angerufen, mich gefragt, wie es mir geht, wie ich mit der Predigt vorankomme. Und sie hat gefragt, ob sie mir den Stuhl und den Ständer hier nach vorne bringen kann. Sie hat mir nicht gesagt, Lydia, ich hab dich lieb. Aber sie hat mir ihr Ahav gezeigt. Liebe in Aktion. Danke dir, Magdalena, und ich hab dich auch lieb. Gottes Liebe steht für sein entsprechendes Handeln. Sie ist nicht nur etwas, was Gott tut, sondern sogar, was Gott ist. Gott ist Liebe. Und Vergebung zu üben, ist ebenfalls Liebe in Aktion. Und das kostet Übung. Das kann man nicht einfach so. Die Nächstenliebe ist eine wichtige und gleichzeitig eine der schwierigsten Forderungen, aber eben auch die Konsequenz unseres Glaubens. Danach zu streben, bedeutet, das Beste aus sich herauszuholen. Sich mit weniger als der Liebe in Aktion eben nicht zufrieden zu geben. Echte Liebe, die nicht nur ausgesprochen, sondern nach der auch gehandelt wird. Und Gott beantwortet selbst die heftigste Straftat mit einer Liebestat. Vergebung als Schlüssel für gute Beziehungen. Wenn wir vor einer Tür stehen, dann reicht es nicht zu wissen, dass es einen Schlüssel gibt. Es reicht nicht, verstanden zu haben, was ein Schlüssel ist. Es reicht noch nicht mal, den Schlüssel in die Hand zu nehmen und dafür zu beten, dass Gott die Tür aufmacht. Wir müssen den Schlüssel selbst verwenden. Und wir haben durch Vergebung den Schlüssel für gute, gelingende und befriedigende Beziehungen bekommen. Und es liegt jetzt an uns, diesen auch zu benutzen. Wer aber eine Sache aufrührt und weitererzählt, heißt es denn weiter. Unser Gedächtnis merkt sich die Dinge, die uns emotional berühren, länger und intensiver als reine Informationen. Sobald auch nur eine Kleinigkeit wieder daran erinnert, wird die ganze Situation wieder wach. Du begegnest der entsprechenden Person. Manchmal reicht schon ein Gesicht, was einfach nur ähnlich ist, oder das Thema wird angeschnitten, was dich so sehr verletzt hat. Und das erinnert an das gleiche Gefühl und alles ist wieder schwupp, völlig präsent da. Im vergangenen Jahr hat mich eine Person verletzt. Sie ist mir zu nahe getreten und hat meine persönlichen Grenzen nicht berücksichtigt und respektiert. Nicht körperlich, aber trotzdem in einem Bereich, der mir sehr wichtig ist, geschützt zu sein. Und derjenige wurde auch noch laut und unverschämt, ja sogar bedrohlich, und er ist sogar im Bereich der Straftat gewesen. Die Situation ist inzwischen vorbei. Ich bin sicher, ich bin darüber hinweg und ich habe auch dieser Person vergeben. Aber besonders am Anfang, wo der Konflikt noch sehr präsent war, war bei jeder Gelegenheit, wo ich sogar nur daran gedacht habe, demjenigen zu begegnen, innen drin in meinem Kopf sofort wieder was los. Ah, pass mal auf, ich hätte dem noch das sagen können. Und ich bin ja im Recht, dann kann ich dem auch noch das sagen. Und guck, das steht sogar im Gesetz drin. Es wäre mein Recht gewesen, das ihm zu sagen. Aber das ist innerhalb von meinem Kopf und das nimmt etwas in mir ein, wenn ich das immer wieder hochkochen lasse und ich schaukel mich selber hoch. Das ist ein innerer Kampf. Die Verletzung, den Schaden und die Schuld, die angerichtet wurde, ist durch Vergebung nicht automatisch weg und verschwunden. Und auch die Erinnerung bleibt. Und dann habe ich aber die Entscheidung, was ich damit mache. Wenn ich anfange, die Situation wieder und wieder durchzugehen, vielen anderen davon erzähle, oder es reicht schon mir selber, das im Kopf immer und immer wieder aufzuzählen, was passiert ist, dann kommt es nicht zur Ruhe. Und es ist oft nicht durch eine Entscheidung alles vorbei. Es ploppt immer mal wieder auf. Und dann dürfen wir uns aber an diese Entscheidung erinnern, es vergeben zu haben und diese Entscheidung bestätigen. Das, was uns verletzt hat, abgeben. Das ist anstrengend. Und mir ist es manchmal innerhalb von einer Stunde gleich mehrmals passiert. Ich habe mich hochgespult und dann, oh, stopp mal, ich habe vergeben, will ich nicht mehr. Mach irgendwas weiter und dann wieder, aber das war schon unfair. Und dann fing das wieder an, okay, stopp, habe ich vergeben. Ich weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich auch, dass das immer wieder hochkocht. Und dann geht es darum, den Kopf einzuschalten, den Schlüssel in die Hand zu nehmen und Liebe in Aktion zu üben. Zu sagen, es ist vergeben, ich habe es nicht mehr in meiner Hand, sondern ich habe die Zuständigkeit abgegeben. Wer aber eine Sache aufrührt und weiter entzählt, entzweit. Das heißt, es war vorher eins und der zerreißt es oder nimmt es zumindest auseinander, wo eine Verbindung vorher bestand. Er entzweit Vertraute. Das kann man auch mit Freunde übersetzen. Dieser Vers gibt es einfach nicht her, dass wir jedem vergeben sollen. Das steht an anderer Stelle in der Bibel. Aber hier geht es explizit darum, Personen, die bereits in einem Vertrauensverhältnis, die eine Freundschaft haben, wie wir mit denen umgehen sollen. Es ist das Knicke der Freundschaft, der gute Ton, den wir im Miteinander anschlagen. Vergebung als Schlüssel für gute Beziehungen. Ich möchte beim zweiten Vers nur drei Worte herausgreifen, um das Ganze noch einmal ganz kurz und knackig auf den Punkt zu bringen. Die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig. Die Einsicht kann hier auch mit dem Verstand übersetzt werden. Wenn die Emotionen beteiligt sind, können sie mich überschwemmen und mitreißen. Und dann ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu behalten und ihn auch zu nutzen, wie den Schlüssel. Die Einsicht macht langmütig. Im Neuen Testament steht es auch über die Liebe. Die Liebe ist langmütig. Das heißt, wir können die Einsicht, unseren Verstand einschalten und mit der Liebe zusammenbringen und damit Liebe in Aktion setzen. Und sein Ruhm ist es, Vergehungen zu übersehen. Das ist sozusagen Ehrensache, für das ich mich nicht schämen muss und hoffe, dass es keiner mitbekommt. Und es ist nicht nur eine Ehrensache für mich, sondern ich gebe gleichzeitig den Ruhm dafür, dass Jesus die Schuld auf sich genommen habe, genau an ihn weiter. Vergebung als Schlüssel für gute Beziehungen. Lasst uns in Beziehungen die Schuld nicht den Mittelpunkt geben, sondern der Liebe in Aktion den Raum geben. Lasst uns aus dem Vergehen ein Vergeben machen. Und das nicht nur in der Theorie, nicht nur im Gebet, sondern ganz praktisch an genau dem Menschen, der uns so verletzt hat. Wir sind in und für Gemeinschaft ausgedacht und erschaffen. Und zum Gelingen dieser Beziehungen brauchen wir die Einsicht, den Verstand, mit dem wir uns erinnern, wenn die Gefühle wieder hochkochen, dass wir uns für das Vergeben entschieden haben. Das Streben nach Liebe hilft uns, Vergehen zuzudecken und sie dort auch in Ruhe zu lassen. Amen.